Aktuell laufen in den Warenhäusern und in den Online-Shops vielerorts die letzten Tage des Ausverkaufs mit vermeintlich vielen Schnäppchen im Angebot. Auch schon mal auf so eins reingeht. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Warum juckt es einen Haufen Leute bei Rabatt und Aktionen unter den Fingern und sie vergessen dabei sehr oft ihre Prinzipien rund um Budgetplanung, Vernunft und Nachhaltigkeit? Antworten darauf gibt es keine einfache und sie beschäftigen unsere Gesellschaft immer wieder von Neuem. Aktuell auch in einer Ausstellung im Landesmuseum. Der Reiz von Konsumwelten und warum wir kaufen, was wir kaufen, über das diskutieren wir die Woche. Ich freue mich jetzt auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Christian Fichter, Wirtschaftspsychologe und Forschungsleiter an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich. Vielleicht gerade zum Anfang, in einer zunehmend gesättigten Welt, nach dem Motto, wir haben ja eigentlich alles, lockt immer wieder die Versuchung nach einem vermeintlichen Schnäppchen. Warum können wir, obwohl wir eigentlich alles haben, trotzdem so schlecht widerstehen?
Ja, das ist die Frage aller Fragen, oder? Aber der Mensch ist von Natur aus nicht gemacht, um glücklich zu sein. Wenn er glücklich wäre, dann würde er nicht rausgehen. Aber er ist eben nicht glücklich. Er ist nicht zufrieden. Er hat zum Beispiel kalt, er will Kleider. Ihm ist langweilig, er will Unterhaltung. Er hat Hunger, er kauft Essen. Und so nimmt das seinen Lauf. Der Mensch hat immer wieder ein neues Level an Zufriedenheit, das er erreicht. Dann langt ihm das vielleicht eine Woche, zwei, vielleicht mal einen Monat. Und dann hat er wieder ein neues Bedürfnis, das wieder kommt. Darum gibt das Shopping, hat es nie ein Ende vom Shopping.
Also könnte man fast sagen, da werden jetzt vielleicht ganz einen Haufen aufjubeln. Also es ist eigentlich genetisch bedingt, dass wir shoppen müssen.
Ja, das kann man tatsächlich mit einem einfachen Ja beantworten. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen verkürzt, oder? Aber ja, es hat etwas mit unseren Genen zu tun. Und shoppen ist einfach ein anderes Wort für konsumieren, verbrauchen. Shopping, das hat so ein bisschen eine negative Konnotation. Das muss es meines Erachtens nicht haben. Also man könnte nachher wahrscheinlich noch darauf kommen, was nicht so gut ist beim Einkaufsverhalten. Aber in der Regel geht es einfach mal darum, dass man sich in einer Welt mit knappen Ressourcen mit den Ressourcen dort eindeckt. Und das ist prinzipiell nicht falsch oder nicht gegen die Natur.
Also funktionieren wir dann, wenn wir jetzt sagen, ja, das haben wir ein bisschen in uns rein, funktionieren wir dann da mehr nach dem Lustprinzip oder können wir tatsächlich rationale Kaufentscheidungen treffen?
Ja und ja, also kein Aber. Es ist so, unser Lustprinzip, oder sagen wir mal die Emotionen. Oder? Die Emotionen sind selbstverständlich sehr wichtig. Die brauchen wir für, ich sage jetzt mal, einen Großteil von unseren Entscheidungen, sind Emotionen unsere Richtungsgeber. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Möglichkeit, rational, vernünftig und sozusagen kühl, also unter Ausschaltung oder Zurückstellung von Emotionen zu entscheiden. Die zwei Denksysteme sind in unserem Kopf drin und die kämpfen manchmal miteinander, die stehen im Widerstreit, gerade auch beim Einkaufen.
Gut, und welches ist dann der Stärker?
Genau, also die Frage ist ja fast schon suggestiv oder beinhaltet die Antwort. Natürlich sind Emotionen eigentlich immer stärker. Oder die Emotionen kann man so vergleichen mit einem Elefant und der Verstand ist so der Ritter auf dem Elefant. Wenn der Elefant cool ist, sozusagen, wenn er keine Bedürfnisse hat, wenn er zufrieden ist, dann kann der Ritter auf dem Elefant an den Nörli zu, oder noch, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie man Elefanten rittet, aber der kann quasi mit dem Geschirr kann der, Elefant sagen, dort durch und dort durch. Aber wenn der Elefant einmal Hunger hat, kalt ist oder sonstige Bedürfnisse hat, dann hat der Ritter oben drauf.
Also das Rad.
Genau, und der Elefant geht dann dort an, wo er ran will.
Jetzt tönt das ja vermeintlich einfach. Aber nichtsdestotrotz scheint es so einfach nicht zu sein. Weil wir werden ja, jetzt gerade reden wir von einem Warenhaus, auf all unseren Sinn abgeholt. Also wir kommen rein, es schmeckt gut. Wenn Sie die Lebensmittelabteilung kommen, dann kriegen Sie Hunger, wenn Sie noch keinen haben. Dann tönt die Musik nett und ansprechend. Dann ist das alles schön poliert und schön ausgestellt. Also so einfach ist es ja nicht. Wenn man so lustgesteuert wäre, würde man einfach reinlaufen, egal wie, nehmen und wieder rauslaufen?
Das wäre eben nicht lustgestört, das wäre rational. Oder? Man entscheidet vorher, ich brauche jetzt Milch, Zahnbürste, WC-Papier und ein paar Socken, gehe ich rein, hole das und schiesse mich wieder raus. Oder?
Ja.
Das wäre rational. Die Lust kommt dann, oder die Emotionen, die kommen dann ins Spiel, wenn man im Laden ist und dann poppt hier noch etwas auf und dort steht noch etwas und dann kommt noch ein Duft, wie Sie es erwähnt haben. Oder? Und dann finden die zwei Hirnsysteme, die zwei Entscheidungsmechanismen fangen miteinander an zu kämpfen. Oder? Die Emotionen sagen, komm, geh doch dort noch geschwind güchseln, was es dort noch Interessantes hat. Und dort steht auch noch gerade Aktion und dort ist etwas abgesetzt und dort hat es einen Wühltisch, einen Grabbeltisch, wo viele Leute am Wühlen sind. Dort muss ich auch noch schauen, ob ich dort nichts verpasse. Und die Ratio, das ist eben der Elefant, auf der Reiter, wo der Elefant lenken sollte, hat keine Chance mehr.
Aber Sie sagen, also braucht es denn das oder könnte das, ich sage jetzt mal, lassen wir das Rationelle weg, aber das ganze Emotionale, braucht es die zusätzliche Stimulation oder würde das auch funktionieren, wenn wir keine Musik haben, keinen Duft haben und es vielleicht nicht ganz so picobello ausgestellt wäre?
Ja, jetzt kommen wir zum Pudelskern, oder? Was wir jetzt diskutiert haben, das ist natürlich eine heutige die Form, wie sich der Konsum uns heute präsentiert. Wir haben das in unserer Kultur so entwickelt, dass es natürlich Anbieter gibt, die haben zum Teil die bei mir studiert und bei Kollegen, die wissen um die Psychologie vom Konsum. Die wissen, was sie machen müssen, um Reize zu setzen, um eben den Reiter vom Elefant ausschalten und den Elefant direkt anzusprechen, sprich die Emotionen auszulösen. Die wissen, wie das geht und die haben natürlich alle Zeit von der Welt, die haben auch Geld, die haben, also sie sind am längeren Hebel und der Konsument geht in den Laden und ist am längeren Hebel von der Anbieter im Prinzip fast schon schutzlos ausgeliefert.
Gut, also das ist dann, geht dann wieder zurück auch auf den Ratschlag, wo es auch immer sagt, wenn man abnehmen will, geht nie mit Hunger posten. Mhm. Weil mit Hunger ist gar nicht gut zum Posten. Und wenn ich nicht gehe mit Hunger, dann schmeckt es nach Essen, oder wie?
Genau. Oder Hunger ist eines von den sehr, sehr starken Konsummotiv, oder wenn man es so bezeichnen will. Und Hunger kann man nicht widerstehen. Oder? Und ich sage immer, es gibt zwei Gründe, wieso wir konsumieren. Der eine ist Überleben und der andere ist Fortpflanzung. Und Hunger ist ganz klar der erste Begründung zuzuordnen. Wir wollen überleben, darum kaufen wir Brot, darum kaufen wir Nahrung, das ist ganz klar.
Sie haben vorher noch gesagt, wo wir auch schwer widerstehen können, ist, wenn wir so ein Gemenge sehen, Wühltisch, haben Sie gesagt. Also eigentlich, wenn man die Leute sagen, habt ihr gerne viele Leute, habt ihr gerne Gedränge, würden die meisten sagen, nein, aber es hat eben doch eine Anziehung.
Genau so ist es. Natürlich vermeiden wir es in der Regel, in ein Gedränge hineinzukommen. Aber das Gedränge ist eben auch ein Signal. Ein Signal, dass dort offenbar etwas ist, etwas, was interessant ist, schon mal, oder? Ohne jetzt mal zu wissen, was es könnte sein. Das heisst, andere Leute haben es dort. Und das bedeutet für mich fast einen unwiderstehlichen Drang, dort mal zu schauen, was ist dort bei dem Grabbeltisch. Oder? Das ist etwas, dem man sich fast nicht entziehen kann. Und das hat einen evolutionär-psychologischen Grund. Früher in der Savanne, unsere Vorfahren, alle solche Vorfahren, die haben auch alle überlebt, sonst gäbe es uns ja nicht. Oder? Wenn die irgendwo gesehen haben, dass ihre Kollegen dort sich auf etwas stürzen, wo am Boden liegt oder irgendwo, dann wäre es ein Nachteil gewesen, wenn man nicht selber auch noch schauen würde. Vielleicht ist es ein nahrhaftes Stück Fleisch oder ein Busch mit Beere gewesen,
genau,
wo man auch noch ein Stückchen hätte wollen. Mhm. Wenn man das nicht gemacht hat, natürlich hat es schon damals, ich würde mal sagen, Konsumkritiker gegeben, oder? Leute, die vielleicht nicht haben, in so ein Gemenge sich stürzen wollen und so weiter. Aber die haben halt dann nicht überlebt. Die haben kein Fleisch bekommen, die haben nicht genügend Bananen bekommen, nicht genügend Kalorien oder was auch immer es eben gerade gehabt hat. Und die sind deshalb ausgestorben. Also die ganzen Verhaltensweisen, die sind uns angeboten, stecken in uns drin.
Also das heisst, das Asketische, wo ist zunehmend eigentlich ein Luxus und ist eigentlich nicht gemacht zum Überleben.
Ja, also das mit dem Asketischen, das geht schon in eine gute Richtung, aber häufig ist es mehr ein Ausdruck von, man hat schon mal alles gehabt und man möchte jetzt etwas Neues. Man ist unzufrieden mit der Welt, in der man lebt, wird ein bisschen entschlacken, wird auch eine Vereinfachung gehabt, das hat von dem her auch eine psychohygienische Funktion. Und nebst der psychohygienischen Funktion hat es natürlich auch noch eine Ausdrucksfunktion. Oder? In einer Welt, wo komplex ist, wo man sich möchte behaupten, eben, man möchte überleben und man möchte sich fortpflanzen, was möchte man dort noch ausdrücken? Und da kommen wir auf die Ausdrucksfunktion vom Konsum. Konsum dient dazu, Werthaltungen auszudrücken. Und asketisch sein ist eben so eine Werthaltung.
Also Konsum kann einem ja also entweder dazu führen, dass man nein, mit dazu gehört, nämlich ich werde jetzt auch asketisch, dann gehöre ich zu den Asketen. Oder ich kann mich auch abgrenzen, auch wieder die Asketen. Also ihr alle konsumiert und ich bin halt anders. Also das hat jetzt mal losgelöst von dem, was ich kaufe, hat das ja eigentlich ein Symbol, ich sage jetzt auch ein Statussymbol.
Genau, oder? Das ist sehr wichtig für das menschliche Überleben, fürs nicht nur fürs Überleben, einfach auch fürs Wohlfühlen vom Menschen, vom Konsument, seine Identität überhaupt einmal zu formen. Wenn man in der Pubertät ist, oder dann entscheidet man sich, dann schaut man mal, was tragen meine Peers, was tragen meine Kolleginnen und Kollegen für Kleider, für Schmuck, was machen sie, was konsumieren sie für Kulturgüter, Musik etc. etc. Und dann entscheidet man sich für etwas, um eben bei dieser Gruppe dazuzugehören. Das ist einmal das Annehmen von Identität. Und die Identität wird später im Leben, wenn der Konsument grösser wird, älter wird, wird die Identität ausgeformt und die kann sich verändern. Und durch unseren Konsum, durch die Wahl der Güter und Dienstleistungen, die wir konsumieren, drücke ich meine geformte Identität aus, um eben bei denen, die ich gerne habe, dazuzugehören und bei denen, die ich mich davon abgrenzen möchte, um eben dort nicht dazuzugehören.
Aber weiss man etwas darüber, dass der Mensch grundsätzlich lieber niemand dazugehört? Oder lieber quasi seine eigene Schiene fährt und sich abgrenzt?
Es gibt keine Zugehörigkeit ohne Abgrenzung. Mhm. Oder? Deshalb, der Mensch ist ein sehr stark sozial orientiertes Lebewesen. Der Mensch kann eigentlich praktisch nicht alleine überleben. Und von dem her, das macht auch Sinn. Und wenn man zurückgeht in der Menschheitsgeschichte, ist es immer so gewesen, es haben sich immer wieder Gruppen geformt. Der gelegentliche Einsiedler, der hat es sehr schwer gehabt in einer Welt ohne Sozialversicherung und so weiter.
Nehmen Sie uns jetzt noch mal mit in den ganzen psychologischen Ablauf von unseren Sehnsüchten, wenn man in ein Warenhaus geht. Hat man ja das Gefühl, das ist systematisch überall ein bisschen ähnlich. Also im Untergeschoss gibt es das Essen, da kommt man rein, dann schmeckt es gut, Beauty, dann geht es irgendwie rauf, Kleider, Kleider, Kleider und zu oberst oben ist der Haushalt. Ich sage jetzt mal so, was ist die Idee dahinter?
Genau, also die Idee ist natürlich, Konsum ist etwas Wichtiges, alle wollen konsumieren und müssen auch konsumieren und der Anbieter, der eben eine Ladenpassage oder ein Einkaufszentrum oder sogar schon nur ein kleines Lädchen macht, die überlegen sich natürlich, wie kann ich selber auch überleben, indem ich natürlich möglichst viel von meinen Gütern kann an den Mann und an die Frau bringen. Und was die Anbieter natürlich machen, ist, sie studieren, wie der Mensch funktioniert, Psychologie, sie studieren in der Regel Konsumpsychologie beispielsweise und gehen nachher ins Marketing. Und dort lernen sie so Sachen wie, es gibt Bedürfnisse und was sind das für Bedürfnisse, oder? Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, zwei grundlegende Bedürfnisse, die der Mensch hat, ist, sie wollen überleben und natürlich gerne möglichst gut überleben und sie wollen sich fortpflanzen. Sprich, sie wollen einen Partner oder eine Partnerin, die möglichst gut zu ihnen passt. In der Regel soll das bei den Männern eine attraktive, typischerweise jüngere Frau sein, bei den Frauen gerne ein bisschen, dass sie ein bisschen älterer Mann sind, aber muss entsprechend können Ressourcen mitbringen. Das ist ein bisschen die Stereotyp, aber es hat natürlich etwas. Und diese Mechanismen liegen im Prinzip jedem Konsum zugrunde und das finden wir auf der ganzen Welt, also egal in welcher Kultur, finden wir, dass das mit leichten Variationen genauso funktioniert.
Wenn man jetzt aber schaut, Sie sagen, jeder Mensch funktioniert so, das heisst, Mann und Frau funktionieren auch so. Aber ich würde jetzt sagen, ganz ein Haufen Männer sagen, nein, bezüglich Shopping und Konsum funktionieren wir ganz anders als ihr Frauen. Ist das so?
Ja, das ist Wunschdenken natürlich vom Mann. Im Gegenteil, also das kann man, also die Forschung ist sich da ganz klar, Männer und Frauen haben beide vergleichbare emotionale und rationale Anteile in ihrem Kaufverhalten. Bei den Männern, das spreche ich jetzt durchaus auch aus eigener Erfahrung, ist es dann eher so, dass man einen Kauf rationalisiert. Also man hat einen Kauf gemacht, einen emotionalen Kauf, und tut dann im Nachhinein noch begründen, wieso das jetzt vernünftig war. Oder? Frauen haben das vielleicht ein bisschen weniger nötig.
Und die Begründung, die haben sie schon im Kopf, bevor sie es kaufen, oder erst nachher zur Erklärung?
Meinen Sie jetzt ich persönlich?
Also
ich,
ja, Sie haben jetzt persönlich gerade ja, so ein Beispiel genommen.
Tatsächlich, also ich gebe es zu, auch ich bin natürlich ein Mensch und ein Konsument. Ich habe auch den Elefant und den Ritter in meinem Kopf innen und die kämpfen bei mir auch. Also wenn ich in den Baumarkt gehe und ich stelle mir vor, ich kaufe jetzt irgendwie etwas Technisches oder ein Material oder so, weil ich brauche das, um im Garten dieses und jenes machen und so weiter, bin ich genauso anfällig für emotionale Zwischenrufe wie alle anderen Konsumenten. Vielleicht ein bisschen weniger, weil ich halt weiss, was für Mittel und Wege es gibt, um eben die Emotionen ein bisschen abkühlen.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass ganz ein Haufen Leute, die uns jetzt zuhören, sagen, ich habe das noch nie gehört und nicht wissen, dass es die Mechanismen gibt und dass man ganz genau mit diesen Sachen und diesen Sehnsüchten auch spielt. Und trotzdem fällt es wieder stehen, sehr, sehr, sehr schwer.
Ja, es ist mit allem, was Schuld und Laster und Sühne angeht, oder? Es ist immer schwierig, das selber anzuwenden. Das Gleiche gilt ja beim Rauchen, bei Alkohol, beim Essen, beim Fernsehkonsum, was weiß ich nicht was, im Umgang mit anderen Menschen. Wir wüssten eigentlich, wie es besser geht, aber wir tappen dann doch wieder in die gleichen Falle. Da gibt es zwei Rezepte, die ich eigentlich empfehle. Erstens mal, es ist einfacher, jemand anderem zu sagen, wie er sein Leben muss leben, als sein eigenes. Oder? Darum gibt es Coaching, darum gibt es Psychotherapie. Auf uns selber bezogen ist es sehr schwierig, Ratschläge sich selber umzugeben. Das heisst, man kann zum Beispiel seinem Partner oder seinen Freunden sagen, schaut, jetzt ist dann wieder mal so ein Black Friday. Lasst uns doch gegenseitig Rechenschaft ablegen und schauen, ich werde jetzt weniger einkaufen. Tu doch mich nachher fragen, was habe ich gekauft. Das führt dazu, dass man quasi den Kollegen oder Partnerin immer dabei hat beim Einkaufen und dann sozusagen als gutes Gewissen wird dann über einen gebracht.
Da haben Sie gerade zwei Fenster auf. Das erste, was ich noch mal nachfragen möchte, ist das Brauchen. Sie haben gesagt, wenn ich im Baumarkt gehe und das Gefühl habe, ich brauche die Maschinen oder das Material. Das ist ja die erste Rechtfertigung, die meistens kommt. Ich habe mir das gekauft oder mir geleistet oder das Schnäppchen mir besorgt, weil ich es brauche. Schlechte Erklärung, oder?
Brauchen ist relativ. Was heisst schon brauchen? Die meisten Leute brauchen eigentlich nicht mehr viel mehr. Ausreichendes Kalorien, das Mass an Kalorien, oder? Kleider, Schutz, Wärme, Gesellschaft, Gemeinschaft und so weiter. Aber Konsum dient eben nicht nur dazu, die nackten Bedürfnisse zum Überleben zu befriedigen, sondern es geht über das Überlebensbedürfnis hinaus. Man möchte ja eben auch eine Identität haben und sozialen Status. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto habe und mein Nachbar kauft jetzt ein grösseres oder ein schnelleres und so weiter und so, oder ein grösseres Haus von mir an, dann entsteht bei mir sofort natürlich die Wahrnehmung, aha, der kann sich etwas Grösseres leisten oder hat sich jetzt ein grösseres Auto geleistet, das muss ich doch toppen. Warum? Damit ich in der sozialen Hierarchie wieder höher steige. Das ist natürlich nicht etwas, wo man sich so überlegt, sondern das wirkt einfach. Man sieht dann sein Auto und wird dann neidisch, ohne dann nicht zu reflektieren.
Und rechtfertigt sich vor sich selber, ich brauche das.
Zum Teil wird es natürlich nachher wie der Konsumentscheidung auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Man bildet sich einfach ein, ja, der hat jetzt auch noch ein schönes Auto, ich könnte mir doch eigentlich auch noch ein grösseres Auto leisten. Bang, schon wie Kreditkarte zückt.
Gut, und der Reiter hat schon keine Chance mehr, oder?
Der Ritter ist da, der ist nicht einmal auf dem Elefanten in so einem Moment.
Sie haben vorher angesprochen, so kumulierte Einkaufserlebnisse, und das ist natürlich seit mehreren Jahren die ganze Geschichte um Black Friday, Single Day, Cyber Monday, wo ein unheimlicher Run auf sogenannte Schnäppli gemacht wird. Zuerst hat man das verteufelt, so eine gesponnene Idee aus Amerika. Und mittlerweile können wir uns dem auch nicht mehr wirklich entziehen, trotz allen Nachhaltigkeitsgedanken. Dort hat man ja schon fast das Gefühl, dass es für viele auch eine Sucht ist. Freinehmend vom Arbeiten für Black Friday.
Ja, tatsächlich gibt es das. Oder? Also, das ist der Exzess vom Konsumismus und dem stehe ich durchaus kritisch gegenüber. Ja, man kann natürlich Schnäppchenjagden veranstalten, man kann Aktionitis oder Aktionen machen, aber es führt dann halt zu einem Auswuchs. Oder? Und es führt vermehrt zu einem Konsum von Gütern, die man eigentlich wirklich nicht braucht und wo eigentlich einfach zu viel ist und als falsch. Und am Schluss wird es häufig vom Konsument bereit. Und übrigens nicht nur vom Konsument, sondern auch von den Anbietern. Viele von denen würden eigentlich gar nicht mitmachen, wenn nicht die anderen einfach das würden veranstalten. Also da würde ich sagen, die Schnäppchenjagden, die haben durchaus einen Reiz, wo eben süchtig machen kann. Es gibt tatsächlich auch eine Verhaltenssucht, die heißt Kaufsucht. Und wieder von Psychotherapeuten, die spezialisiert sind, kann das auch therapiert werden. Und das ist natürlich definitiv eine Ausgeburt vom Konsum, die gesellschaftlich nicht wünschenswert ist.
Vorher, wo Sie gesagt haben, ja, das Marketing oder die das Ganze planen, die haben natürlich das Konsumverhalten, wo wir in der Regel an den Tag legen, studiert und tun das natürlich auch, ich sage jetzt mal, schamlos ausnutzen. Jetzt könnte man aber gerade sagen, solche Aktionen machen ja dann die anderen Konsumenten, nämlich Sie und mich, die vielleicht sonst mal schwach geworden sind in einem Warenhaus, ohne Schnäppchenjagd, die machen Sie ja verrückt.
Ja, das ist auch so. Das führt zu einer Unzufriedenheit bei diesen Konsumenten. Und da ärgert man sich doch eigentlich. Also von dem her, ich denke, die Stimmen mehren sich. Und es gibt jetzt auch erste Läden und natürlich auch viele Konsumenten und Konsumentinnen, die sagen, wir machen hier nicht mehr mit. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Das braucht es wirklich nicht. Ein guter, sinnvoller Konsum ist richtig und wichtig für unser Wohlbefinden. Ich meine, viele Konsumgüter und Dienstleistungen tragen tatsächlich zu einer Verbesserung von unserem Leben bei. Es gibt viele Güter, auf die man nicht mehr verzichten würde oder niemand, der zurück in die Steinzeit zu den Jägern und Sammlern. Aber man muss natürlich schon sehen, dass der Konsum auch bestimmte Auswirkungen gibt. Meine, gerade auch mit negativen Wirkungen auf Umwelt und soziale Nachhaltigkeit.
Also braucht es aus Ihrer Sicht, ich sage jetzt einmal, staatliche Eingriffe? Früher hat es so Ausverkauf gegeben, dann hat es ganz klar gegeben, dann hat es Ausverkauf gegeben und dann hat es Ausverkauf gegeben. Mhm. Und alles andere zwischendurch war einfach nicht erlaubt gewesen. Da hat man genau gewusst. Dann gibt es an der Weihnachten und im Sommer und that's it. Und jetzt ist eigentlich, kann sich jedes Geschäft mehr oder weniger irgendeine Aktion einfach quasi jeden Tag ausstudieren. Mhm.
Das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Und ich mache mich sicher nicht beliebt, wenn ich sage, ja, es braucht quasi ein höheres Ich, das über dem Konsument steht, das unerwünschte Auswirkungen Einhalt gebietet, oder? Ich höre schon ein Reden, ja, aber der Konsument ist mündig, der Bürger ist mündig und so weiter und so fort. Ja, im Prinzip schon. Eigenverantwortung bin ich absolut dafür, das zu unterschreiben. Aber es gibt einen Haufen andere Bereiche im Leben, wo man auch nicht sagen, der Konsument ist mündig. Sie können nicht Panzerabwehr-Agenten einfach so im Laden um Säcke kaufen. Es gibt einen Grund für das. Wir wollen nicht, dass man das dort kaufen kann. Und genauso muss man das sehen. Der Mensch ist zum Teil nicht in der Lage, jede Entscheidung in seinem Leben, das geht über den Konsum raus, Politik, Partnerschaft, Arbeit, so zu fällen, dass es für ihn hilfreich ist. Und da wäre eine Regulierung oder eine Aufsicht unbedingt notwendig.
Wenn wir jetzt noch, Sie haben das schon angetönt, auf die negativen Aspekte eingehen. Also mittlerweile hat Konsum oder kann Konsum auch durchaus negativ konnotiert sein, nämlich also wir vergeben Billiglohnländer, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung. Das ist eigentlich in vielen Köpfen da. Das will eigentlich niemand. Aber jetzt stehen wir vor einem Regal mit einem vermeintlich günstigen Produkt aus Made in China, sage ich, und kaufen dann gleich lieber das, als das aus der Region, das doppelt oder dreimal so teuer ist.
Der Mensch hat halt mehrere Motive, die er gleichzeitig verfolgen kann. Einerseits möchte er gerne fair, Umweltschutz, nachhaltig, biologisch und so weiter, nicht zu viel. Und auf der anderen Seite will er aber gleich dort das neue Kleidungsstück oder dort den Bohrer oder was auch immer noch. Und so sind dann halt die verschiedenen Motive, die verschiedenen Ziele gleichzeitig in mir innen. Und jetzt muss ich halt abwägen, was will ich jetzt machen, welches Motiv gewinnt schlussendlich. Oder? Und das eine Motiv gewinnt und dann ist sicher das andere beleidigt. Das ist halt so, das müssen wir irgendwie aushalten und lernen, damit umzugehen.
Also aber wie halte ich das aus? Auf der einen Seite, ich sage jetzt, der regionale Markt, wo man erwartet, dass das der Bauer ist vom Nachbarsdorf oder aus der Region, dass das teurer ist als in den Grossmärkten. Dort erwarte ich keine chinesischen Spielzeuge, dort erwarte ich auch keine Fortune Cookies und bin bereit, einen teureren Preis zu zahlen. Genau. Auf der anderen Seite dann aber wieder gar nicht. Also, ich bin nicht das Konsequenzwesen.
Gut, wer beherrscht die Welt? Ist es der Elefant oder ist es der Mensch? Es ist der Mensch. Warum? Weil der Mensch ein leistungsfähiges Hirn hat. Respektive der rationale Anteil von seinem Hirn ist extrem mächtig. Darum ist sozusagen der Mensch weiter verbreitet als der Elefant auf der Welt. Und das bedeutet, die rationale Anteil vom Denksystem die sind im Prinzip in der Lage, die Irrationalen, die Emotionalen, also die Elefanten, zu beherrschen und zu kontrollieren. Man darf einfach nicht so weit kommen, dass der Ritter auf dem Elefant ist. Dann ist es Sport. Sondern man muss vorher sich entscheiden, ich will nachhaltig einkaufen. Darum lösche ich das Temu-App oder installiere es gar nicht erst. Oder ich will meinen lokalen Bauer unterstützen. Darum gehe ich dort an, anstatt bei einem Online-Händler etwas zu bestellen. Oder vielleicht gibt es einen Online-Händler, der lokal handelt, lokale Güter handelt. Und das kann man sich überlegen, aber das braucht, wie immer im Leben, es braucht für vernünftige Entscheidungen braucht es ein Lernen, wie treffe ich überhaupt vernünftige Entscheidungen im Konsum wie in anderen Bereichen.
Also nehmen Sie uns mit auf den ganzen Online-Handel. Also es gibt eine Generation, die sich schon fast nicht mehr erinnern kann, dass es das nicht immer gegeben hat. Mhm. Aber unsere Eltern, unsere Grosseltern mögen sich daran erinnern. Dort waren wir noch im Tante-Emma-Lader gepostet. Mhm. Da hat es auch noch kein Migros und kein Coop gegeben. Und jetzt kommt der Online-Handel, wo man einerseits das Angebot unheimlich vergrößert, Möglichkeiten hat und man einfach mit dem Kärtchen zahlen.
Ja, Onlinehandel ist sozusagen das Eldorado vom Konsumismus. Oder? Aber im Prinzip, die Bedürfnisse sind die gleichen, Güter sind ähnliche, oder sind die gleichen Grundbedürfnisse und die gleichen Güter einfach anders angeboten.
Und viel mehr?
Potenziell viel mehr, genau. Das hat tatsächlich ein Problem, das bringt neue Probleme. Oder? Also, man ist überfordert von der Auswahl, man kommt in ein ewiges Vergleichen rein und so weiter und so fort. Aber das ist nicht nur schlecht, das hat auch Vorteile. Zum Beispiel Online-Bewertungen von anderen Konsumenten, das ist etwas, wo im Prinzip der Hebel wieder ein bisschen ausgleicht. Oder? Die Konsumenten haben heute Macht, durch Online-Bewertungen und Empfehlungssystem ihre eigenen Erfahrungen mitzuteilen. Das heisst, ein richtig schlechtes Produkt auf den Markt bringen, das ist heute tatsächlich schwieriger als noch vor 30, 4 Jahren vor der Online-Zeit. Von dem her, das Online, das sehe ich ein bisschen ambivalent, es hat Vorteile und Nachteile. Und als Konsumenten, wenn wir als Konsumenten uns befähigen, rationale oder näherungsweise rationale Entscheidungen zu treffen, ist es halt erforderlich, dass man sich mit den Eigenschaften des Online-Shopping auseinandersetzt und lernt, widerstehen.
Gut, aber das Online-Shopping müssen wir vielleicht auch differenzierter anschauen, oder? Ob Sie ein Produkt, das es vorher da bei uns gegeben hat, da produziert wurde, und man jetzt das da auch online kann kaufen, das ist das eine. Und dann die ganze der ganze Schwall von diesen chinesischen Online-Portalen, die dann halt über die Menge und den Preis, die Qualität am Schluss nicht mehr so eine Rolle spielt.
Ja, das ist, ich denke, das ist im Moment nicht einmal so ein grosses Problem, weil tatsächlich Konsumenten schon verstanden haben und das auch erfahren, dass die Qualität eben wirklich häufig sehr schlecht ist. Wir lassen uns, da ist im Moment vom Kauf, vielleicht machen wir das einmal, zwei, drei Mal und dann merkt man, dass das Zeug, das kommt, erstens geht es zwei Monate und zweitens geht es gerade auseinander. Und drittens im Fall von Kinderspielzeug beispielsweise, wird man es gar nicht einsetzen, weil es einfach voller Chemikalien ist, wo man nicht weiss, was es macht. Ich denke, der Konsument lernt aus dem und kauft dann wieder lokal ein. Das Problem ist erst dann, wenn es beispielsweise aus China oder von irgendwo her ein Gut kommt, wo viel, viel billiger ist und ähnlich gut oder vergleichbar gut wie eins, das hier produziert wird. Und da muss ich halt sagen, da spielt natürlich irgendwo der Wettbewerb. Und schlussendlich, sie können nicht etwas gleich gut machen für 10 oder 20 Mal weniger im Preis. Das ist ökonomisch in den meisten Produktkategorien einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
Also da haben Sie das Gefühl, die günstigen Portale, die wir momentan kennen, mehrheitlich aus China, die werden sich selber regulieren. Da wird man nicht sagen, ja gut, oder? Jetzt habe ich das probiert, hat mir aber auch nicht viel gekostet, jetzt hat es halt einmal gehabt und dann rühre ich es wieder. Also, da sind wir bei der Nachhaltigkeit. Da rühre ich es halt wieder fort.
Nein, es braucht, glaube ich, beides. Es braucht eine Selbstregulation vom Markt, also Konsumentinnen und Konsumenten, die merken, das ist ein Schrott, was da kommt, in aller Regel, oder? Also mir persönlich ist es so gegangen, und wenn man so rumlässt, dann
geht das. Also das interessiert jetzt. Was haben Sie bestellt in China?
Ja, ich als Konsumpsychologe muss ich natürlich teilnehmen, die Beobachtung machen und muss auch dort mal schauen, was es dort
so gibt. Sie haben die exzellente Ausrede für alles eigentlich. Mm-hmm. Oh nein, Ausrede ist gemein. Erkläre ich.
Nein, ja. Also zum Beispiel so Matten zum einen Raum akustisch ausstatten und so weiter, die gehen halt sehr schnell auseinander und sie kleben nicht richtig an der Wand. Und das habe ich noch gekauft. Das ist schon ein Weile her. Das ist ein Zubehör fürs Velo, wo man das Kindervelo hinterher ziehen kann, aber es bricht gerade auseinander und so weiter. Also das meiste, was dort herkommt, ist einfach wirklich noch Schrott.
Und ist der Lerneffekt da? Also das heisst, Also das würdest du jetzt nicht mehr machen?
Nein, also beim letzten Update habe ich das Temu vom Mobiltelefon habe ich das Temu-App nicht mehr installiert.
Gut, also der Teil hat jetzt bei Ihnen funktioniert. Mhm. Aber lange nicht bei allen, weil Temu ist quasi der grosse Online-Anbieter.
Es ist natürlich das. Erstens mal gibt es einen Haufen Leute, die dann vielleicht noch einen Lernprozess brauchen oder solche, die eben Temu und andere Anbieter noch nicht kennen. Oder wo halt neu in ein Alter kommen, wo man eben anfängt, zum Konsument zu werden. Und deshalb bin ich auch wirklich dafür, dass man solche Sachen kontrolliert und wo noch nötig einschränkt und reguliert.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über den Aspekt des Zahlen reden. Also mit spätestens seit Corona funktioniert alles oder fast alles ohne Bargeld. Es gibt Sachen, wo man sogar nicht mehr Bargeld brauchen kann. Meine Grossmami hat mir einmal gesagt, alles, was einen Wert hat, zahlt man mit barem Geld und sonst hat es keinen Wert. Und es ist schon so, es tut dann mehr weh, wenn man Geld aus dem Portemonnaie nimmt, als wenn man eine Uhr herhebt.
Das ist so. Das elektronische Zahlen oder das Zahlen auf Kredit ist tatsächlich so ein bisschen eine der das ist ein bisschen ein Fluch vom modernen Einkaufen. Wobei, das hat es ja schon früher gegeben, schon vor 70, 80, 90 Jahren, hat man sich die Waren anschreiben können. Darum sind auch Rabattmärkte eingeführt worden. Das hat dazu geführt, also weil die Händler haben eben das vermeiden, dass sich der Konsument war immer auf Kredit, also auf Anschreiben aushändigen. Das hat man schon damals gehabt, das Problem. Und ja, der Bezahlschmerz, den Sie ansprechen, zahlen tut mehr weh, wenn tatsächlich eine Geldnote oder eine Münze den Besitzer wechselt. Und der Bezahlschmerz wird durch das elektronische Zahlen reduziert. Und durch das wird die Hemmschwelle für einen Elefant zuzugreifen, also auf den Warenkorb zu klicken, zu kaufen, wird gesenkt.
Gut, aber da haben wir natürlich zwei Interessen, die so gegeneinander tun, nämlich der Konsument auf der anderen Seite und natürlich die Wirtschaft, die genau weiss, dass das Geld lockerer sitzt mit dem Kärtchen oder mit der Uhr wie im Portemonnaie.
Das ist so. Ich würde es aber nicht so sagen, dass jetzt das einfach die böse Wirtschaft ist, die uns das Geld aus der...
Nein, aber das ist ein Spielen wie mit Duft, wie mit Musik, wie möglich uns das möglichst einfach zu machen.
Aber wir wollen es ja auch einfach. Oder? Ich meine, niemand will jetzt gerade nach Corona noch überall müssen, das schmutzige Geld oder Geld stinkt nicht zeigen. Das stinkt eben schon. Wenn man sich vorstellt, was da alles für Bakterien drauf sind, dann bin ich eigentlich froh, wenn ich kontaktlos zahlen kann. Oder? Gleichzeitig ist das auch ein bisschen Hysterie. Und eigentlich denke ich, es ist so ähnlich wie beim Medienkonsum. Oder? Man kommt teilweise auch wieder ein bisschen zurück und sagt, man will nicht alles elektronisch machen. Zum Teil ist es eben schon noch schön, wenn man eine Zeitung hat oder ein Buch oder Radio und Fernsehen anstatt Online-Medien, um beim Thema zu bleiben, anstatt alles elektronisch zu machen. Ich denke, das Pendel wird wieder zurückschlagen, auch beim Zahlen.
Wo wir noch gar nicht darüber geredet haben, ist die Verführungskunst der Marken. Wir haben jetzt einfach einmal darüber geredet, wie funktionieren wir grundsätzlich, wo hat der Reiter seine Rolle, wo der Elefant. Aber was macht denn die Marken aus, respektive Verlockung der Marken?
Ja, das mit den Marken ist genau so ein wichtiges, zentrales Thema im ganzen Marketing. Darum heisst ja die ganze Disziplin so, oder? Ursprünglich sagt man, ist es so gewesen, dass die Güter einfach hergestellt worden sind und dann hat man die verkauft auf dem Markt, sind die austauscht worden, oder? Aber irgendwann haben dann einzelne Händler angefangen, sehr gute Produkte herzustellen und haben auch mehr Geld für das und dann haben sie so Märkli drauf da. Und an dem hat man nachher gesehen, das ist ein Markenprodukt. Und wenn also der Name drauf steht, beispielsweise. Und für das ist natürlich die Zahlungsbereitschaft höher gewesen, weil man gewusst, da ist mehr Qualität dahinter. Das gibt es auch heute noch. Im Prinzip steht eine Marke für ein Markenprodukt und das steht für Qualität. Aber das ist der kleinere Teil der Markenkäufe. Die meisten Marken sind heute nicht mehr deshalb besser oder teurer, weil dahinter Qualität steht, sondern weil sie mit Images aufgeladen sind. Image von Jugendlichkeit, Sportlichkeit, Dynamik, Fairness und so weiter. Oder? Und das kauft man als Konsument, nicht das eigentliche Produkt.
Also das heisst, da werden wir wieder bei dem ganzen Ding dazugehören und abgrenzen.
Dazugehören und abgrenzen und auch sich selber mit etwas ausstatten, wo man nachher sich besser fühlt. Man fühlt sich tatsächlich ein Stück weit anders, wenn man jetzt in einem Marken, einen Porsche fährt, als wenn man einen sag mal, ein Fiat, nehmen wir etwas Gewöhnliches, fährt. Oder? Und das kann man sogar auf Ebene von der Hormone kann man das nachweisen. Männer, die mit dem Porsche unterwegs sind, haben einen höheren Testosteronspiegel, das kann man tatsächlich so messen, als wenn sie mit einem kleineren, billigeren Auto aus asiatischer Produktion unterwegs sind. Allerdings nur dort übrigens, wo die Männer das auch können zeigen. Also wenn man mit dem Porsche in Mümmliswil rumfährt, also irgendwo im Jura und so weiter, wo es kein Publikum hat, dort ist der Testosteronspiegel neutral. Das ändert sich erst, wenn man dort beispielsweise in Zürich dort ums Bellevue rumfährt, wo es ein entsprechendes Publikum hat. Oh. Und nein, bei Frauen funktioniert es nicht. Also wenn die Frau im Porsche sitzt, hätte ich keinen anderen Hormon.
Und einfach der Fairness halber, es gibt auch nicht ein Äquivalenzprodukt, wo die Frauen so funktionieren wie der Mann im Porsche.
Frauen haben ihre eigenen Produkte, wo sie natürlich draufstehen, auf jeden Fall.
Klar. Wo sie genauso funktionieren und genauso messbar funktionieren wie der Mann.
Ja, absolut. Absolut, tatsächlich. Das sind entsprechende Luxusgüter aus dem eher an Frauen gerichteten Bereich. So. Wie heissen die? Manolo Blahnik, glaube ich, Schuhe und oder Prada, Täschli und so weiter und so fort, da kenne ich noch nicht so aus. Aber ja, das gibt es. Also auch Frauen haben ein irrationales Kaufverhalten, wobei irrational ist relativ, oder? Es kann ja hilfreich sein, wenn man sich entsprechend auf dem Heiratsmarkt entsprechend dort präsentieren.
Ah, das geht wieder zurück auf das Bedürfnis, entweder überleben oder fortpflanzen. Also ist das ein gutes Argument für die nächste Handtasche?
Ob es ein gutes Argument ist, kann es tatsächlich sein. Man muss, glaube ich, jede und jeder für sich entscheiden.
Wo aber begeben wir uns, jetzt losgelöst von Luxusmarken, in einen Bereich bewusst, wo wir bereit sind, ich komme da wieder auf die Marktsituation, jetzt im Zusammenhang mit Lebensmitteln, wo ich bewusst bereit bin, mehr zu zahlen, als es eigentlich ist, weil ich einfach, ich sage jetzt mal, an einem Konzert oder in einem geschlossenen, in einer Sportveranstaltung, wo ich weiss, da sind Getränke im Verhältnis einfach teuer, aber ich leiste sie mir gleich, weil es eine Umgebung ist, die ich gerne habe.
Absolut. Also, es gibt einen Haufen Faktoren, die die Zahlungsbereitschaft erhöhen. Oder? Also, wenn man beispielsweise an einem Konzert ist, wie Sie es angesprochen haben, dann gehört das dort ein Stück weit dazu. Man hat das akzeptiert, man hat Lernerfahrungen gemacht, dass dort einfach Konsumgüter teurer sind und ist dann auch bereit, dort von mir aus 8 oder 10 Franken zu zahlen für etwas, wo man außerhalb im Laden 10-mal weniger würde zahlen. So denke ich, wenn die entsprechende Konsumsituation so ist, dass es eben einen Wert hat, jetzt das gut zu konsumieren, dann bin ich auch bereit, den Wert finanziell zu honorieren, also entsprechend mehr zu zahlen.
Wir könnten noch abendfüllend reden, sind schon fast am Schluss von der Sendung. Jetzt haben wir den Fachmann da, egal ob Markt oder Warenhaus oder online. Wo man postet, das hat sich in den letzten 200 Jahre fest verändert, vom Tante-Emma-Laden hin zu online. Was sagt der Fachmann, in welche Richtung geht es in Zukunft? Mehr wieder back to the roots, zum Laden? Oder kommt etwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen
können? Mit Sicherheit kommt etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist klar, weil es ist Zukunft. Vorhersagen über die Zukunft sind schwierig. Ich fürchte, es gibt zwar im Moment so einen nostalgischen Trend, wieder in die Läden zu gehen, aber das Praktische vom Onlinehandel und die Preisgünstigkeit und die Effizienz wird wahrscheinlich dominieren. Deshalb denke ich, es wird Läden geben, wo man aufsucht, wo man gerne aufsucht, aber das mehr als Freizeitbetätigung. Und in der Regel werden wir online einkaufen. Das dafür automatisiert.
Und egal was kommt in der Zukunft, die Versuchung wird bleiben und nicht kleiner werden.
Das ist sicher.
Gut, also wir schauen, was es bringt. Und vielleicht sitzen wir dann in 10 Jahren wieder da. Christian Fichter, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Psychologie hinter dem Konsum und warum wir kaufen, was wir kaufen. Einschätzungen und Erklärungen mit dem Wirtschaftspsychologen Christian Fichter. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.